HR Info. Netzwelt.
Stellen Sie sich vor, wir bewegen uns in einer virtuellen Welt, steuern Avatare, teleportieren uns morgens zur Arbeit in dieser Welt oder abends zu einem Konzert, kaufen uns virtuelle Gegenstände und virtuelle Häuser mit einer virtuellen Währung. Alles ist miteinander vernetzt, Realität und virtuelle Welt verschmelzen miteinander. So könnte eine Vision davon aussehen, was die Tech-Industrie im Silicon Valley Metaversum nennt. Die digitale Parallelwelt soll Nachfolger des Internets werden. Facebook hat dafür sogar eine eigene Abteilung gegründet. Die Idee: Das Internet soll zum dreidimensionalen Raum werden, in dem man Inhalte nicht nur anschaut, sondern gewissermaßen auch in ihnen steckt. Was sich genau dahinter verbirgt, welche Chancen ein Metaversum bietet und wie wir heute schon virtuelle Welten nutzen, darum geht es in dieser Sendung. Mein Name ist Tobias Klein. Es ist viel über das sogenannte Metaversum gesprochen worden in den letzten Wochen im Silicon Valley. Mein Kollege vor Ort, Markus Schuler, fasst die Diskussion über diese Idee in seinem Beitrag zusammen.
Das Science-Fiction-Abenteuer Ready Player One aus dem Jahr 2018 von Steven Spielberg kommt der Idee des Metaversums, des Metaverse, schon recht nahe. In dem Film verbringt die Hauptfigur, ein Teenager, die meiste Zeit in einer virtuellen Welt, die aus zahllosen Simulationen besteht.
Man kann nirgends mehr hin. Nirgends. Außer in die Oasis. Ein komplett virtuelles Universum.
Das Metaversum ist aber nicht nur Gaming, meint Matthew Ball. Es ist eine Art Nachfolger des mobilen Internets, erklärt er uns im Interview. Der ehemalige Amazon-Manager und heutige Tech-Investor hat vor wenigen Wochen mit einem großen Essay über das Metaverse für Aufsehen gesorgt. Darin beschreibt er, wie der Nachfolger des Internets aussehen könnte. Sogar Facebook-Chef Mark Zuckerberg hat die Artikel von Ball zur Pflichtlektüre für seine Mitarbeitenden erklärt. Das Metaversum ist eine Erweiterung unseres heutigen Internets. Es geht nicht um den Supercomputer in unserer Hosentasche oder dass wir dauernd mit dem Netz verbunden sind. Es geht darum, dass wir mehr und mehr Zeit, Freizeit wie Arbeit, in virtuellen Welten und Simulationen verbringen. Für Ball ist das Metaversum ein durchlässiges Netz. Technologiesilos, abgeschottete Dienste wie iMessage von Apple oder WhatsApp von Facebook, Signal oder Telegram existieren dort nicht. Daten verschiedener Anbieter können problemlos ausgetauscht werden. Stichwort Interoperabilität. Das Ein- und Ausloggen in verschiedene Accounts entfällt. Das Metaversum hat eine eigene Wirtschaft mit eigener Währung. Offline- und Online-Welt rücken näher zusammen. Viele Jahrzehnte werde es aber noch dauern, bis solch ein Metaversum tatsächlich existiert, meint Ball. Schon jetzt könnte man aber einen Wandel erleben. Als Beispiele nennt er Kryptowährungen, die ebenso zu unserem Alltag gehören wie die riesigen Spiele-Communities von Roblox oder von Fortnite. Im Jahr 2015 wurden weniger als 5 Milliarden Dollar für virtuelle Güter ausgegeben. Letztes Jahr waren es bereits 55 Milliarden. Im Jahr 2015 gab es kaum Menschen, die in großen Spielesimulationen wie zum Beispiel Fortnite mitgemacht haben. Heute sind es jeden Tag mehr als 350 Millionen Menschen. Und auch die Kryptowährungen zeigen uns, dass es hier einen gesellschaftlichen Wandel gibt, hin zu virtuellen Dingen. Im Silicon Valley haben die Essays von Matthew Ball die Tech-Elite wachgerüttelt. Ball sieht besonders Unternehmen kritisch, die ihr eigenes Süppchen kochen und sich abschotten wollen. Die könnten unter die Räder kommen, prophezeit Ball. Zum Beispiel der Milliardenkonzern Apple. Apple blockiert ganz gezielt Technologien für ein Metaversum, weil sie das Geschäftsmodell des Unternehmens gefährden. Auch ihre 30% Steuer im App Store hält die Entwickler-Community davon ab, Geschäfte zu gründen, die ein Metaversum bauen könnten. Außerdem lehnt der Konzern offene Standards ab, die für eine Interoperabilität zwischen Angeboten sorgen könnten. Noch sind die Vorstellungen, wie solch ein Metaversum aussehen könnte, eher diffus. Schon allein, weil unsere heutigen Netze zu langsam und unsere Rechner zu schwach sind. Einigkeit herrscht aber, die heutigen Netze werden immer mehr verschmelzen. Das Metaversum bloß als neuen Hype-Begriff, als Silicon Valley-Spinnerei abzutun, wäre zu kurz gegriffen.
Über das Metaversum oder die Idee dahinter habe ich gesprochen mit Frank Steinicke. Er ist Professor für Mensch-Computer-Interaktion an der Uni Hamburg. Und ich habe ihn gefragt, wie realistisch er das einschätzt, dass es so etwas wie ein Metaversum in Zukunft wirklich mal gibt.
Tatsächlich ist es ja so, wir haben ja schon solche Metaversen, die uns quasi derzeit zur Verfügung stehen. Ich glaube, die große und spannende Frage ist zum einen, wird es ganz viele unterschiedliche von solchen Universen geben, die man dann aus verschiedenen Gründen virtuell besuchen kann? Oder wird das quasi monopolisiert, wie man das ähnlich aus Social-Media-Bereichen halt kennt? Also wird es das eine Meta-Universum geben oder Metaversum geben, in dem sich eben dann alle tummeln werden? Und die spannende Frage ist natürlich dann, wenn dann sowas existiert, wie hoch frequentiert wird das? Also wie oft gehe ich dann da rein und auch wie viel Zeit verbringe ich da vielleicht und wie viele Menschen werden das dann tatsächlich nutzen? Also ich glaube, wir sind noch weit davon entfernt, dass es dieses eine Metaversum gibt, in dem dann ein Großteil der Menschen einen Großteil ihrer Zeit verbringen werden.
Sie haben schon angesprochen, dass es diese Universen ja tatsächlich schon gibt, diese virtuellen Welten, die man schon aufsuchen kann. An was denken Sie da?
Ich glaube, so die ersten Bewegungen gab es so in den 90er Jahren mit Second Life, was vielleicht relativ viele noch kennen. Das heißt, da ist die Idee, ich habe einen Avatar, also irgendwie eine humanoide, menschlich aussehende Gestalt, die ich irgendwie durch eine virtuelle Welt damals eben mit Maus und Tastatur dann steuern konnte und da verschiedene andere treffen konnte und dort vielleicht chatten oder Spiele spielen etc. Und das ist jetzt bis heute in verschiedenen weiteren Anwendungen weiterentwickelt worden und erlaubt eben grafisch schon ganz ansprechende virtuelle Welten, die ich eben nicht nur mit Maus und Tastatur erkunden kann, sondern heutzutage zum Beispiel mit dreidimensionalen Datenbrillen, die es mir dann wirklich erlauben, in so eine Welt zum Beispiel einzutauchen.
Okay, also Second Life, Sie haben es gesagt, so in den End-90ern, glaube ich, ne, oder Anfang 2000er kam das dann, glaube ich, so richtig auf und so richtig in Schwung. Die hatten auch mal einige hunderttausend Mitglieder, die da auch wirklich mitgemacht haben. Sie haben gesagt, es wird so ein bisschen darauf ankommen, ob diese ganzen Universen dann zu einem Metaversum verschmelzen. Jetzt, wenn wir uns das erstmal so rein technisch versuchen vorzustellen, wie könnte das aussehen? Also ich kann mir nur vorstellen, man muss ja dann trotzdem oder sollte ja wahrscheinlich dann schon irgendwie eine VR-Brille tragen oder man muss da ja irgendwie reinkommen und das wird ja wahrscheinlich wirklich nur über ein Zusatzgerät gehen oder haben Sie da andere Vorstellungen?
Also bereits heute kann ich eben eintauchen mit meinem ganz normalen Desktop-Rechner. Also ich habe dann sozusagen wie ein dreidimensionales Spiel, kann ich mich einloggen und kann da meine Charaktere dann zum Beispiel über Maus und Tastatur irgendwie durchbewegen. Das Erlebnis ist natürlich nicht so spannend, als wenn Sie wirklich tatsächlich immersiv mit Datenbrillen dann dort eintauchen können und sich auch durch so eine Welt bewegen können, auf natürliche Art und Weise, nämlich genauso wie wir uns durch die reale Welt bewegen können, indem ich eben mich einfach umschaue oder vielleicht auch tatsächlich ein paar Schritte in meinem Wohnzimmer durch so eine virtuelle Welt dann tatsächlich eben laufen kann.
Und könnte man auch so weit gehen, dass es da vielleicht noch weitere Sensoren gibt, also dass man sich vielleicht wirklich in einen Anzug begibt, um dann auch andere haptische Eindrücke noch zu haben, dass man vielleicht Berührungen sogar spürt auf der Haut durch diesen Anzug hindurch? Kann man sich sowas auch vorstellen, dass sowas denkbar ist?
Auf jeden Fall. Das gibt es tatsächlich auch schon im Bereich der Forschung. Wird schon seit mehreren Jahrzehnten genau daran geforscht, neben dem audiovisuellen Eindruck einer computergenerierten Welt auch andere Sinne zu unterstützen. Sie haben gerade den haptischen Sinn angesprochen, also den Tastsinn oder auch der mir kinästhetisches Feedback gibt, also dass ich Vibration, Berührung an meinem Körper spüren kann. Das geschieht in der Regel über Eingabegeräte noch, die ich zum Beispiel in meiner Hand halte und die dann vibrieren können. Aber es gibt auch genau solche Anzüge, wie Sie es gerade beschrieben haben, wo dann einzelne vibrotaktile Elemente angebracht sind, ähnlich wie wir das vom Mobiltelefon kennen, die also vibrieren können und die können dann an verschiedenen Stellen an meinem Körper vibrieren. Wenn ich beispielsweise dann Ego-Shooter spiele und getroffen werde, vibriert es dann eben entsprechend an der Stelle. Aber es gibt auch ganz viele andere spannende Forschungsarbeiten, die eben noch weitere Sinne ansprechen, eben sowas wie den Geruchssinn oder den Geschmackssinn. Aber all diese Geräte befinden sich immer noch in einem sehr starken prototypischen Forschungszustand, sodass wir noch Jahre davon entfernt sind, sowas wirklich in Konsumerprodukten zu sehen, die dann auch weitreichend eingesetzt werden können.
Wie stellen Sie sich denn so ein Metaversum vor? Also wie könnte das aussehen, dass man wirklich durch eine Welt wandert, die ja total, also wo ich wirklich alle Bereiche auch habe, wo man sich vorstellen könnte, ich habe sowas wie eine Homebase oder sowas, in der ich mich befinde und ich kann mich dann von dort aus vielleicht zu meinem Arbeitsplatz teleportieren, sage ich jetzt mal, weil man muss ja in einem virtuellen Raum nicht unbedingt Strecken zurücklegen. Könnte das so aussehen, dass ich vielleicht virtuell sogar Freunde besuche, dass es da Kneipen gibt, in die ich mich reinsetze und dann virtuell ein Getränk mit einem Freund, einer Freundin trinke. Also wie stellen Sie sich das vor? Also wenn Sie an den Begriff Metaversum denken und Sie sich da persönlich so ein Bild malen, wie würden Sie das beschreiben?
Sie haben gerade fast den wichtigsten Aspekt schon angesprochen, nämlich die soziale Komponente. Also wenn ich solche Metaversen baue, dann kann nicht das Ziel darin sein, dass ich alleine in so einem Metaversum dann verbringe und mich von Platz zu Platz teleportiere und mich irgendwie langweile. Und das ist eben auch das Entscheidende, dass diese Metaversen sich eben nur durchsetzen können, wenn sie viele Benutzerinnen haben, die tatsächlich sich dann durch so eine virtuelle Welt bewegen. Und dann kann ich eben unterschiedliche Dinge machen. Ich kann einerseits versuchen, diese Metaversen so realitätsgetreu wie möglich zu machen und da insbesondere vielleicht auch Dinge machen, die ich vielleicht auch in der realen Welt mache, aber vielleicht nicht machen kann. Also zum Beispiel, ich könnte Dinge machen wie irgendwelche Immobilien mir von innen anschauen, die vielleicht noch gar nicht gebaut sind oder die irgendwo anders einfach für mich nicht zugänglich sind, weil sie in einer anderen Stadt, in einem anderen Land sind. Und da ist es sicherlich auch sinnvoll eben, und das erleben wir gerade in der Pandemie, Menschen dort zusammenzubringen. Also ich treffe mich dann mit meinen Freunden beispielsweise vielleicht nicht mehr notwendigerweise physisch, wenn es nicht möglich ist oder zu unkomfortabel ist, eben in so einer virtuellen Welt dann, ähnlich wie wir das jetzt durch die Pandemie in Zoom-Meetings oder Microsoft-Team-Meetings, also in diesen Videokonferenzen eben erlebt haben. In solchen virtuellen Welten habe ich eben typischerweise ein paar Effekte, die eben deutlich über das Präsenzgefühl in der Videokonferenz hinausgehen. Das sind beispielsweise soziale Präsenz, also das Gefühl, dass wirklich andere mit mir zusammen in einem Raum sind. Das ist auch die sogenannte Place Illusion auf Englisch, also das Gefühl, dass ich auch wirklich an dem Ort bin, den ich dort sehe. Und diese Kombination eben sorgen dafür, dass tatsächlich alle Benutzerinnen, wenn sie denn so eine immersive Welt dann benutzen, wirklich das Gefühl haben, am gleichen Ort mit den anderen Menschen zu sein und dort dann eben Dinge vielleicht des täglichen Lebens machen, also wie Sie es gerade gesagt haben, vielleicht gemeinsam ein Bier trinken mit meinen Freunden aus den USA, aber vielleicht auch Dinge machen, die in der realen Welt nicht möglich sind, wie vielleicht durchs Universum fliegen oder durch die Ozeane schwimmen und sich Wale angucken, ohne dass ich tatsächlich dorthin reisen muss.
Ein Schlagwort, das immer fällt, ist so das Verschmelzen mit der realen Welt mit einer virtuellen Welt. Ich kann mir darunter immer nicht so genau was vorstellen, aber Sie vielleicht, also können Sie das mal beschreiben, was Sie sich darunter vorstellen, dass die reale Welt immer mehr mit einer virtuellen Welt auch verschmilzt?
Was wir gerade ja besprochen haben in diesem Metaversum, bezeichnet ja häufig die Technologie der sogenannten Virtual Reality. Das kann man sich als einen Endpunkt vorstellen auf einer Geraden, wo wir auf der einen Seite die reale Welt haben, so wie wir sie kennen. Und die Virtual Reality ist quasi das Ende dieser Linie, in der alles, was ich wahrnehme mit meinen Sinnen, vollständig computergeneriert ist. Sowas werden wir wahrscheinlich nie hinbekommen. Das ist sowas wie das ultimative Ziel der Forschung in diesem Bereich, aber lässt sich eben tatsächlich zumindest mit der aktuellen Technologie auf Jahrzehnte hin nicht implementieren. Dazwischen habe ich eben solche Mischformen. Das heißt, ich habe einerseits Informationen aus der realen Welt, die ich vielleicht mit meinen Augen sehe, und ich trage jetzt eine Datenbrille, die es mir erlaubt, darüber digitale Informationen drüber zu blenden. Das heißt, ich kann mir virtuelle Objekte gemeinsam im realen Raum mit anderen Menschen zum Beispiel anschauen. Und da habe ich schon genau diese Mixed Reality, gemischte Realität, die eben real und virtuell dann verschmelzen lässt. Und das Spannende ist irgendwann, wenn unsere Qualität dieser Darstellung so gut ist, dass ich kaum noch virtuell von real unterscheiden kann, habe ich natürlich einen ganz spannenden Mischraum, wo mir als Benutzer vielleicht gar nicht mehr klar ist, was jetzt eigentlich real und virtuell ist.
Wir haben am Anfang schon drüber gesprochen. Sie haben Second Life angesprochen, also eine virtuelle Welt, die ja so schon ein bisschen länger existiert und existierte und auch mal großen Anklang gefunden hat. Es gibt noch andere und da will ich mal zwei virtuelle Welten nennen, die sich eher so im Gaming-Bereich, also im Bereich der Computerspiele abspielen. Das ist zum einen Roblox und Fortnite. Können Sie mal erklären, was das eigentlich für Welten sind?
Also das sind ganz klassische Computerspiele, wie man sie heute kennt, als sogenannte Massive Multi-User Games. Das heißt, sehr, sehr viele Spieler können dieses Spiel gemeinsam spielen. Und sie spielen es eben in einem gemeinsamen Raum. Dieser gemeinsame Raum ist dann computergeneriert. Das kann dann irgendeine Landschaft zum Beispiel sein, die sehr groß ist. Das kann ein Universum sein, in dem sich alle Spieler dann entsprechend einloggen. Und wenn sie sich dort eingeloggt haben, haben sie ihren sogenannten Avatar. Das ist dann die Repräsentation von ihnen in dieser virtuellen Welt. Und da können sie dann jetzt spielen. Und das Spannende ist eben, eben, sie spielen nicht gegen einen Computer, vielleicht auch, aber vor allem spielen sie gegen andere Spieler, die sich weltweit eben dann in dieser Welt dort einloggen. Und diese Welt ist halt relativ persistent. Ja, das heißt, wenn sie sich einloggen oder dann ausloggen und das Spiel vielleicht ausmachen, läuft das Spiel halt weiter ohne sie an dieser Stelle. Ja, das heißt, die anderen Spieler spielen weiter, können weiter irgendwie vielleicht handeln, Dinge zerstören oder miteinander spielen. Und wenn sie dann wiederkommen, steigen sie sozusagen dann zu dem neuen Zeitpunkt ein. Ja, und das macht es natürlich dann irgendwie sehr spannend, weil dieses Spiel nicht einfach aufhört, nur weil sie den Computer ausmachen oder sich ausloggen, sondern das Spiel läuft quasi wie eine virtuelle Welt auch ohne sie weiter.
Und dass das erweiterbar ist, hat Fortnite ja beispielsweise schon gezeigt, wo auch beispielsweise schon Konzerte stattgefunden haben innerhalb oder auf dieser Plattform, wo dann, ich sag jetzt mal, über 20 Millionen Nutzer dann auch mit dabei waren und zugeschaut haben.
Genau, das ist natürlich auch sehr, sehr spannend und war auch einer der großen Treiber natürlich von solchen Systemen, es den Leuten leichter machen, an Orte zu kommen, wo sie sonst nur schwer hinkommen. Gerade in der Corona-Pandemie haben wir gesehen, dass Konzerte quasi gar nicht mehr möglich waren. Und das ist natürlich eine Möglichkeit, so ein Konzert in der virtuellen Welt zu geben, wo ich dann teilnehmen kann, aber eben auf nachhaltigere Art und Weise. Also ich muss nicht vielleicht nach Buenos Aires reisen, dorthin fliegen, mir ein Hotel nehmen, um dann im Rockkonzert zu sein, sondern kann mir das Rockkonzert dann eben auch rein virtuell vielleicht anschauen. Das ist natürlich ein anderes Erlebnis. Das wird auch niemals das echte Rockkonzert vielleicht ersetzen. Aber es ist dann vielleicht doch die Möglichkeit, an Events, an Kulturveranstaltungen teilzunehmen, die sonst eben auch schwer zugänglich sind.
Kann man sagen, dass da die Pandemie da auch so ein bisschen der Katalysator war, also die das nochmal vorangetrieben hat und im Grunde auch nochmal stärker in unser Bewusstsein gebracht hat?
Das sicherlich. Wir haben das ja sehr stark in der Verwendung von Videokonferenzen erlebt und auch Meetings und Konferenzen, die sonst immer face-to-face stattfinden mussten und kaum möglich waren, virtuell zu ersetzen, finden heute ganz natürlich über Videokonferenzen statt. Es ist fast ein bisschen traurig zu sehen, dass die Technologie und Virtual Reality diese Zeit nicht besser genutzt hat, weil natürlich diese Technologien viel mehr uns die Möglichkeit hätten geben können, beieinander zu sein, gemeinsam im gleichen Raum mit anderen Menschen zu sein. Aber wir haben natürlich so eine Situation, dass diese Displays eben noch nicht so weit verbreitet sind, dass ich mal eben schnell ein Meeting mit all meinen Freunden machen kann, die dann alle so ein Display haben. Insofern ist es fast ein bisschen schade gewesen, dass die Pandemie vielleicht für diese Technologie ein bisschen zu früh kam, bevor die Head-Mounted Displays sich wirklich verbreitet haben. Aber beispielsweise in meiner Arbeitsgruppe haben wir regelmäßig Meetings in Virtual Reality abgehalten. Und das war für mich eine sehr willkommene Abwechslung im Unterschied zu diesen Kacheln, die man auf seinem Monitor sieht mit 20 einzelnen Videos, wirklich mit meinen Studierenden, mit meinen Doktorandinnen und Doktoranden wieder in einem virtuellen Raum zu sein, räumliche Empfindung zu haben. Das heißt, ich wusste, wenn jemand von rechts spricht, habe ich in die Richtung geguckt, ich konnte die Gesten und Bewegung eben sehen. Und das war schon eine ganz andere Art und Weise der gemeinsamen Kommunikation, als es eben in so einer Videokonferenz möglich ist.
Es gibt nicht nur virtuelle Welten jetzt im Bereich Gaming, im Bereich Computerspiele, sondern es gibt auch so Welten wie Decentraland oder Upland. Wie genau funktioniert das?
Es ist ein relativ ähnlicher Ansatz. Das heißt, ich habe wieder eine virtuelle Welt, in der ich mich mit meinem Avatar oder Charakter bewegen kann. Diese Alternativen haben so ein bisschen einen stärkeren Fokus darauf, den Leuten Dinge zu verkaufen, also Handel dort zu betreiben. Also die Idee ist dann, ich habe so eine virtuelle Welt und kann mir jetzt in dieser virtuellen Welt zum Beispiel eine Immobilie kaufen oder ein Grundstück kaufen. Auch das ist in den Spielen möglich, ja, und damit wird natürlich auch Geld verdient. Aber der Fokus ist bei den anderen Welten eher auf dem Spielerlebnis. Hier in diesen Beispielen, die Sie genannt haben, geht es auch sehr, sehr stark einfach um den Handel zum Beispiel von Immobilien, von Objekten dort. Und das ist so ähnlich, wie man das vielleicht auch ein Stück weit aus dem Kunsthandel kennt, aber hier halt eben in die digitale Welt übertragen.
Ich habe mir das auch angeschaut und finde das unglaublich, dass da teilweise tausende Dollar an Echtgeld für virtuelle Immobilien oder Grundstücke ausgegeben werden. Ist das ein Hype erstmal oder ist das auch ja vielleicht so ein bisschen die Angst, dass man da was verpassen könnte?
Ja, das ist eine ganz spannende Frage, warum Menschen eine Motivation haben, so viel Geld eben in solche digitalen Elemente dann zu investieren. Ich glaube, ja, das ist sicherlich ein aktueller Hype, den wir auch ein Stück weit erleben und das wird sich sicherlich auch ein bisschen konsolidieren. Die Möglichkeit, In-Game-Käufe zu machen, kennt man von anderen Spielen und das gab es auch bei Second Life. Auch da konnte man sich dann für seinen Avatar ein paar Sachen kaufen, man konnte Immobilien kaufen. Eines der großen Probleme damals war eben, naja, dann habe ich das halt in diesem Spiel für mich, aber was ist, wenn das Spiel dann irgendwie dann nicht mehr gibt, dann ist das auch natürlich weg. Also dann ist mein Geld auch an der Stelle weg. Also im Unterschied zu der damaligen Zeit, wo man eben die Sorge hatte, dass seine gekauften Objekte dann einfach auch nicht mehr da sind, wenn es das Spiel zum Beispiel nicht mehr gibt, haben eben heutige Metaversums die Möglichkeit, tatsächlich über NFTs, sogenannte Non-Fundable Tokens, eben die auf Blockchain-Technologien basieren, den Benutzerinnen wirklich eine Garantie zu geben, dass das, was sie dann gekauft haben, auch wirklich ihnen gehört. Die Idee ist ja im Wesentlichen, dass sie über so ein NFT sowas wie ein Echtheitszertifikat bekommen. Das heißt, wenn sie sich dann ein digitales Artefakt, also vielleicht ein digitales Objekt, Gebäude oder was auch immer kaufen, gehört das wirklich ihnen. Egal, ob jemand anders das noch kopiert, ist es immer eindeutig genau ihnen zuzuweisen. Und das ist natürlich durchaus interessant bei solchen digitalen Objekten, dass sie halt eine eindeutige Zuweisung haben, wem etwas gehört.
Das sagt Frank Steinicke. Er ist Professor für Mensch-Computer-Interaktion an der Uni Hamburg.
HR Info. Netzwelt.
Wir haben in dieser Sendung gehört, dass es schon verschiedene virtuelle Welten gibt, in denen sich heute schon Millionen von Menschen tummeln. Aber virtuelle Welten werden auch in der Wissenschaft und in der Medizin genutzt, zum Beispiel für Therapien. Darüber gesprochen habe ich mit Stefan de la Rosa. Er ist Professor für Wirtschaftspsychologie an der FOM Augsburg. Ich habe ihn gefragt, was das für Vorteile hat, virtuelle Welten für Therapien einzusetzen. Also warum wird das gemacht?
Die virtuelle Therapie bietet viele Vorteile. Zum einen ist sie oftmals ähnlich effektiv wie die normale Therapie. Zum anderen bietet sie natürlich aber auch andere Vorteile, in dem Sinne, dass zum Beispiel sie mehr motivierend wirkt. Zum anderen ist es auch möglich, dass die Patienten halt eben nicht zum Beispiel bei einer Angsttherapie, wo es um Höhenangst geht, da geht man oftmals halt eben raus, zum Beispiel auf den Kirchturm und probiert, also und führt dort die Therapie durch. Und da wird man natürlich auch gesehen, eventuell mit einem Therapeuten. Und das ist für manche Patienten nicht unbedingt erwünscht. Und die Privatsphäre kann halt eben mehr gewahrt bleiben, zum Beispiel mittels einer solchen Therapieform.
Also das heißt, Höhenangst wäre so eine Form, die man mit virtuellen Welten therapieren kann. Ist das schon gang und gäbe? Also gibt es da schon Anwendungen, wo das tatsächlich gemacht wird? Können Sie da ein Beispiel nennen oder können Sie das mal beschreiben, wie das dann aussieht und wie das funktioniert?
Also in einer solchen Therapie, wo es zum Beispiel um Höhenangst geht, dort kreiert man eine virtuelle Welt, also eine computergenerierte Welt, wo man zum Beispiel auf ein hohes Gebäude geht. Und diese Welt, die sieht sehr real aus. Also die Leute bekommen letztendlich bei einer solchen, zum Beispiel bei einer Angsttherapie, halt eben, wo es um Höhenangst geht, kriegen sie halt eben eine Brille aufgesetzt. Und in dieser Brille sehen sie letztendlich dann, befinden sich auf einem hohen Gebäude zum Beispiel halt eben und schauen dann runter und sehen halt den Abgrund vor sich. Und man kann halt eben mit dieser computergenerierten Welt diese Höhe kontinuierlich halt eben oder beliebig ansteigen lassen, sodass die Leute halt eben sich dann langsam an diese Höhe gewöhnen. Und das funktioniert halt eben sehr gut.
Also ich stelle mir das so vor, dass ich natürlich dann merke oder denke, ich bin doch jetzt in der virtuellen Welt und das ist doch jetzt gar nicht wirklich, aber dieser Effekt tritt wirklich ein. Also das heißt, ich kann damit wirklich meine Höhenangst auch überwinden oder zumindest daran arbeiten.
Ja, genau. Also die Leute wissen natürlich, dass sie sich in einer virtuellen Welt befinden. Also das verwechselt man auch nicht. Aber man ist trotzdem von dieser Welt gefasst. Und das ist so ein bisschen wie auch im Kino. Sie wissen, dass sie im Kino sitzen. Sie schauen sich einen Film an. Aber nichtsdestotrotz, wenn die Geschichte gut ist oder wenn die virtuelle Realität gut geschaffen ist, dann lassen sie sich von der einfangen. Und dann empfinden sie halt eben auch alles mit. Und genau um dieses Nachempfinden geht es ja dann innerhalb dieser Therapie. Und das kann halt eben hier genutzt werden, um diese Höhenangst zum Beispiel halt eben zu behandeln.
Und Sie haben es ja schon angedeutet, die Vorteile sind dann einfach, dass man sich in einer virtuellen Welt bewegt, da hat man optimale Bedingungen. Wenn ich mir jetzt vorstelle, bei Höhenangst, ich muss auf ein höheres Gebäude gehen, um mich da zu überwinden, dann ist schlechtes Wetter, es windet, das verschlechtert vielleicht nochmal die Bedingungen oder ich traue mich dann nicht als Patient da hochzugehen, weil es eben so ein schlechtes Wetter ist oder sowas. Das heißt, man hat einfach in so einer virtuellen Welt optimale Bedingungen, die man so einstellen kann und Sie haben ja das auch schon angesprochen, es gibt eben nicht diesen Effekt, dass man vielleicht gesehen wird, dass man erkannt wird und so weiter. Also das heißt, man kann eben damit viel, viel besser arbeiten.
Genau. Also es ergeben sich viele weitere Vorteile neben dem eigentlichen therapeutischen daraus. Der Therapeut kann zum Beispiel auch kontinuierlich, also graduell halt eben Dinge anpassen. Der kann die Situation komplexer machen, dass die realer aussieht, dass man erstmal langsam halt eben anfängt mit einfachen Objekten und dann meinetwegen das immer komplexer macht. Zum Beispiel bei Agoraphobie, also bei Sozialangst halt eben, dass man erstmal in einer kleinen Gruppe ist. Und dann macht man die Gruppe immer wieder größer, dass man hier verschiedene Szenarien halt eben dann auch anspielen kann, eben unter auch der Kontrolle halt eben des Therapeuten. Aber dann, wenn das auch funktioniert halt eben, kann man auch den Weg gehen, dass ein Teil halt eben dieser Therapie vom Patienten auch alleine gemacht wird, eben in Zusammenarbeit mit dieser Technologie, was eben auch ein Vorteil ist. So wird der Patient dann halt eben auch ein bisschen selbstständiger dadurch.
Also es gibt schon einige Anwendungsbereiche, wie Sie ja gerade skizziert haben. Jetzt ist ja die große Diskussion da um so eine Art Metaversum, also um eine im Grunde große virtuelle Welt, in der man sich bewegen kann, die auch andere verschiedene virtuelle Welten mit einschließt, miteinander verbindet und man da Übergänge schafft. Kann sowas sein? Können Sie sich sowas vorstellen, dass man auch solche Therapien beispielsweise in so eine Art Metaversum integrieren kann? Also kann man sich das für die Zukunft vorstellen, dass wir, ich sage jetzt mal als Beispiel, ja, vielleicht eine Therapie macht und dann in dieser virtuellen Welt in diesen Therapieraum geht und dann meinetwegen ja wirklich auf, bleiben wir bei der Höhenangst, auf ein hohes Gebäude geht, zusammen mit einem Therapeuten, den man dann auch virtuell trifft beispielsweise. Ist sowas vorstellbar aus Ihrer Sicht, wenn wir jetzt in die Zukunft blicken?
Ja, ich denke, das ist sogar sehr gut vorstellbar. Also das ist vor allen Dingen, da sind wir heute schon relativ weit fortgeschritten in diesem Bereich und das dürfte relativ gut umsetzbar sein. Man kann aber das natürlich noch weiterdenken oder die Vordenker eben dieses Metavers haben halt eben da noch sehr viel weiter gedacht, dass die Leute wirklich innerhalb dieses Metavers wirklich voll integriert sind. Das heißt natürlich auch, dass sie dieses erleben und virtuelle Realitäten bieten halt eben hier eine Möglichkeit, das zu erleben. Das kann natürlich jetzt bezüglich einer Therapie sein, aber auch natürlich halt eben in Bezug auf Freunde treffen, an Kursen teilnehmen oder meinetwegen auch sozial halt eben sich miteinander auszutauschen.
Ich finde es sehr interessant, wenn man jetzt mal überlegt, Sie haben es ja schon gesagt, dass eben auch diese virtuellen Räume ja tatsächlich körperlich physische Auswirkungen haben oder auch psychische Auswirkungen haben, wenn das beispielsweise auch bei Therapien gut funktioniert. Dann muss man sich doch eigentlich oder man muss doch eigentlich damit rechnen, dass das auch Auswirkungen auf die Menschen haben wird, wenn sie sich in so einem Metaversum bewegen würden. Also das heißt, da prasseln ja auch lauter neue Eindrücke auf mich ein. Und glauben Sie, dass das auch negative Auswirkungen haben kann, dass man sich in so einem Metaversum auch verlieren kann? Gerade weil eben diese psychische, physische Komponente letztlich definitiv da ist?
Ja, also diese Bedenken gibt es. Es ist erstmal unbekannt halt eben, was genau passieren wird, weil wir jetzt natürlich noch nicht diese Technologie zu dem Ausmaß vorhanden haben. Aber es gibt natürlich jetzt schon erste Nebenerscheinungen die schon relativ lange bekannt sind. Das ist zum Beispiel halt eben die Cyber Sickness, das ist so ähnlich wie halt eben die Motion Sickness, wo den Leuten, wenn sie halt eben zum Beispiel in der virtuellen Realität sich befinden, dass denen schlecht wird. Dass eventuell einige Leute epileptische Anfälle halt eben haben. Und eine andere Nebenwirkung kann halt eben sein, dass sie auch orientierungslos halt eben werden in der realen Welt, weil man natürlich halt eben eine Brille auf hat und wenn man sich ein paar Mal halt eben im Raum bewegt, weiß man natürlich nicht mehr, wo man sich in Referenz zur realen Welt befindet. Und da muss natürlich dann auch zum Beispiel halt eben Räume geschaffen werden, wenn man eben seinen Blick blockiert mittels einer solchen Brille, der sicher ist halt eben. Ein Raum, in dem man sich bewegen kann, jetzt ohne sich in Gefahr zu bringen, halt eben, dass man irgendwo reinläuft in eine Wand oder halt eben eine andere Person. Und das sind halt eben zum Beispiel einige Herausforderungen oder auch jetzt schon physiologische Nachteile, die bekannt sind und an denen man natürlich arbeitet, um die zu minimieren.
Das sagt Stefan de la Rosa. Er ist Professor für Wirtschaftspsychologie an der FOM Augsburg. Das war HR Info Netzwelt. Die Sendung gibt es auch als Podcast unter hrinforadio.de oder in der ARD Audiothek. Mein Name ist Tobias Klein.